BR Heimat lesen.
Herzlich willkommen am Sonntagabend zu einer neuen Ausgabe von Heimat lesen, begrüßt Sie Stefan Semhoff. Ein Reiseschriftsteller beschäftigt uns heute, Gustav Adolf von Heringen. Im Jahr 1800 geboren nahe Mühlhausen in Thüringen, studierte der junge Adelige Rechtswissenschaften, wurde Kammerjunker, herzoglicher Bibliothekar, Regierungsrat und Kammerherr am Herzogshof in Coburg. Als Vertrauter der Prinzen Ferdinand und Albert begleitete er seine Dienstherren auf Reisen nach Portugal und England und machte bald als Reiseschriftsteller von sich reden. Reisebilder aus Süddeutschland und der Schweiz, Novellen und historiografische Romane machten ihn zu einem der meistgelesenen Literaten des Biedermeier. Der historisch-romantische Erzählerblick kennzeichnet auch seine topografischen Ortsporträts, die 1840 Eingang gefunden haben in die Buchreihe »Das malerische und romantische Deutschland«. 1851 verstarb der Autor, der als ein Pionier der Reiseführerliteratur gilt. Gute Unterhaltung jetzt also mit Gustav Adolf von Heringen und seinen Impressionen unter dem Titel »Wanderungen durch Franken«. Es liest Christian Jungwirth.
Hier ist die Merkentheimer Deputation. Hier ist Georg Metzner gelagert, im brüderlichen Kreis von Hunderten. Der Weinbecher geht unter Freundschaftsbeteuerungen von Lippe zu Lippe. Man empfängt Wilhelm von Hennebergs Gemahlin mit lautem Geschrei. Der Becher wird ihr dargereicht zum Trunk. Sie tut leise zitternd Bescheid, indem sie seinen Rand an ihre purpurnen Lippen setzt. Aber es bleibt hierbei nicht. Drohungen und Verheißungen für das ein oder andere Verhalten des Grafen Wilhelm hinsichtlich der Bauern werden ihr mit 100 Stimmen zugleich zugeschrien. Die Gemüter erhitzen sich immer mehr und das schöne Weib, sonst mutig, fängt unter dieser Rotte an zu zagen und sieht sich vergeblich nach einer Hilfe um. Immer enger wird der Kreis um sie, immer dichter der Haufe derer, die sie umringen, immer näher wagen sich kühne Fäuste, als plötzlich ein Arm ihren Nacken umfasst. Link, der Unverschämte, ist frech genug, sie an sich zu ziehen und drängt sein glühendes Antlitz dem ihrigen entgegen, um es zu küssen. Ein erstickter Hilferuf ertönt, und in demselben Augenblick wird der Haufen geteilt und seine Massen werden auseinandergeschleudert. Ein Schwertstreich, wie vom Himmel fallend, trifft Links Haupt, der halb besinnungslos und brüllend zu den Füßen der Fürstin taumelt. Die verdutzte Menge weiß nicht, wie ihr geschieht. Rosse, Reiter sind auf der Brücke, Helme glänzen, Kürasse und blanke Schwerter leuchten, bunte Federbüsche flattern in der Luft. In einer Minute ist Gräfin Adelgunde befreit und in der nächsten befindet sie sich wieder auf ihrem Zelter, von unbekannten Armen hinaufgehoben. Jetzt kommt die Menge aus ihrer Bestürzung zu sich. Wütend, mit jeder Waffe, die man ergreifen kann, stürzt man sich auf die fremden Reiter, die man nach und nach erkennt. Es sind die Hilfstruppen des Kurfürsten von der Pfalz, um die der Bischof gebeten hat, wie jedermann weiß, und die eben ankommen. Dieses Erkennen erhöht den Grimm der erhitzten Rebellen. Sie schreien Mord und der Angriff auf die Fremden ist furchtbar. Aber die pfälzischen Reiter, in den Waffen wohlgeübt, lassen sich so leicht nicht aus den Sätteln reißen und befolgen mit wunderbarer Behendigkeit jeden Befehl ihres Führers. Sie nehmen die Gräfin und ihre Pagen in die Mitte. Die gewaltigen Klingen sind blank. Ihre Stahlgriffe werden von nervigen Händen gefasst. Und sie sind gezwungen, gegen die verirrten Untertanen dessen, der sie zu seinem Schutz herbeirief, zuerst Gewalt zu gebrauchen. Scharfe Hiebe fallen mit der Schnelligkeit des Blitzes. Nach allen Seiten strömt Blut. Der Schwache wird unter die Füße der Rosse getreten, das Getobe des Aufruhrs erstirbt unter dem Gewinsel tödlich Verwundeter. Dunkelrote Bäche fließen in den Fahrgeleisen der Brücke und das Pflaster ist mit Toten bedeckt. Langsam und eisern bewegt sich der furchtbare Reiterzug vorwärts nach der Stadt. Der Kampf hat aufgehört, weil kein Widerstand mehr ist, und am Ende der Brücke nähert sich der pfälzische Hauptmann dem Ross der Fürstin und fragt, wohin sie geleitet zu werden befehle. Sie nennt den Henneberger Hof in der Nähe der Domgasse. Hier angekommen, wünscht Frau Adelgunde ihrem Befreier aus der übelsten Lage zu danken und seinen Namen zu erfahren. Er stellt sich ihr vor, nachdem sie vom Ross gestiegen ist. Und diesen Augenblick wählt der Genius der Vergeltung, die Fürstin für ihr falsches Spiel mit dem armen Bischof zu strafen. Sie sieht einen Jüngling vor sich, der kaum 20 Jahre zählen kann, aber schön wie der Tag ist. Sittsam gebeugt steht er da, das Haupt enthelmt und die Wange noch glühend von der Hitze des Kampfes, während die Lippen lächeln und der Ernst des Kriegers mit der Heiterkeit frischer Jugend in seinen anmutigen Zügen streitet. Alles ist edel, weich und erhaben in seiner Erscheinung. Ein unwiderstehlicher Zauber umfließt ihn und Adelgunds Herz, das noch niemals feurig liebte, erbebt. Sie verliebt sich in diesen Fremdling, der übrigens ein Junker aus edlem Geschlecht ist, mit einer Leidenschaft, vor der sie selbst erschrickt und die ihren Frieden kostet. Alle Qualen einer strafbaren und unglücklichen Liebe ziehen in ihr Herz ein. Ihr bis dahin genossenes Glück als Gattin, Fürstin und Mutter, ihre ganze Vergangenheit erblasst und erscheint ihr gehaltlos und elend. Siegmund von Liechtenstein ist von nun an der Abgott ihrer Gedanken. Aber der tapfere, ritterliche Jüngling gehört seinem Beruf, dem Krieg, der ihn bald wieder davonführt. Adelgunde bleibt nichts als ihr verwundetes Herz und die Erinnerung an ihn. Es wäre uns ein leichtes, noch mehrere Bilder derselben Zeit und unter dem Rahmen dieser Örtlichkeit vorzuführen, wie die Flucht des Bischofs Konrad während einer finsteren Nacht, die Verteidigung des Schlosses durch Domherrn und Mönche, die allein seine Besatzung bildeten und welches danach das einzige war unter allen Schlössern von Franken, das der Belagerung der Rebellen widerstand und nicht erobert wurde. Endlich das Strafgericht des zurückgekehrten Bischofs, die Hinrichtungen in der Domgasse, auf den Marktplätzen. Wir hätten Stoff genug, fürchteten uns nicht, den Raum dieser Blätter zu überschreiten. Noch ein Wort von den Würzburger Weinen sei uns vergönnt. 7000 Morgen in der Umgebung der Stadt sind mit Reben bedeckt. Und früher mehr als jetzt hatte der Wein von Würzburg einen allgemeinen Ruf. Ein altes Sprichwort sagt: Bacharach am Rhein, Klingenberg am Main, Würzburg am Stein sind die besten Wein. Und in der Tat wurde der Steinwein dem Tokaier gleich an Wert gehalten und der Eimer oft mit 80 Talern bezahlt. Der vermehrte Verkehr mit dem Ausland, die erleichterte Kommunikation und andere Verhältnisse haben in neuerer Zeit die Weine Frankens überhaupt im Handel zurückgedrückt. Meere, Flüsse und Straßen führen allzu leicht für den Vorteil ausländischer Winzer in unsere Täler das Traubenblut noch günstigerer Klimate. Indessen, wie dem auch sei, auch Frankens Wein, wie er in dem bischöflichen Keller unter der Residenz aus mächtigen Fässern in die Gläser perlt, rein und unverfälscht, ist ein edles Getränk, das gesegnet sei. In Würzburgs Nähe liegen verschiedene ansehnliche Orte wie Heidingsfeld, Ober-, Mittel- und Unterzell, das ehemalige Kloster Himmelpforte, eine sehr schöne Wallfahrtskapelle der Festung gegenüber auf hohem Berg und Veitshöchheim, in welch letzterem Ort sich ein Schloss mit französischem Garten befindet und das früher eine bischöfliche Sommerresidenz war. Wir nehmen bei Würzburg Abschied von unserem bisherigen schönen Führer, dem Main, obgleich sein Lauf hier noch keineswegs die Grenze von Franken berührt. Raum und Umstände veranlassen uns, seinen ferneren Lauf bis dahin mit weniger Umständlichkeit und übersichtlicher, als es bisher geschehen ist, zu erwähnen. Noch 4 bis 5 Meilen weit behält der Strom seine nord-nordwestliche Richtung, die er erst wieder jenseits des Einflusses der fränkischen Saale in eine südliche umwandelt. Karlstadt, 5 Stunden von Würzburg, ist ein unbedeutendes Städtchen. Ihm gegenüber aber, auf dem linken Ufer des Stroms, erhebt sich ein altes Schloss von historischer Bedeutung. Es ist die Karlsburg, welche von Karl dem Großen erbaut und zuweilen bewohnt worden sein soll. Eine Sage, die gar nicht unwahrscheinlich ist, da Karl, wie wir bereits früher erwähnten und später wieder darauf zurückkommen werden, oft und gern in diesen Gegenden verweilte. Bei dem Städtchen Gemünden geht die Saale, welche sozusagen aus einem Paradies daherrieselt, in den Main. Dieser scheint bloß darum so weit heraufgekommen zu sein, um den bräutlichen Fluss aufzunehmen, denn jetzt wendet er sich wieder nach Mittag und zwar tief hinab. Die Berge, die sein Tal nun bilden, sind rauer, höher als bisher. Nur an ihrem Fuß grünt die Weinrebe, während ihre Gipfel mit Wald bewachsen sind. Sie sind Ausläufer des Spessarts, eines Gebirges, das nicht zu dem alten fränkischen Kreis gezählt wird und deshalb auch hier keine nähere Beleuchtung findet. Auf einem rötlich schimmernden Fels, etwa 3 Stunden vom Städtchen Lohr, erhebt sich abermals ein bedeutendes Schloss, Rotenfels, früher Besitz derer von Grumbach, die es erbauten, und später, nach dem Erlöschen dieses Geschlechts, eine bischöfliche Burg, die im Bauernkrieg verheert und verbrannt wurde, ebenso wie Triefenstein, unter welchem schön gelegenen Schloss die Frankfurter Straße sich hinzieht. Eine Stunde noch tiefer, gehen Wertheim zu, ragt Schloss Homburg oder nach früherer Bezeichnung Hohenburg auf der Höhe. In einer Felsenhöhle unterhalb dieser Burg starb der heilige Burkhard, Bischof von Würzburg, im Jahr 790. Ganz nahe bei Homburg ist die Grenze zwischen dem jetzigen Königreich Bayern und dem Großherzogtum Baden. Zur Zeit des alten Franken war hier auch eine souveräne Grafschaft. Jetzt ist es ein mediatisiertes Fürstentum. Die Lage der Hauptstadt Wertheim am Zusammenfluss der Tauber mit dem Main ist wahrhaft schön und der Anblick der zerstörten Stammburg des gräflichen Hauses äußerst malerisch und prächtig. In der Nähe, aber schon außerhalb des Kreises unserer Darstellung, liegen Miltenberg, Amorbach. Letzteres ist die Residenz des Fürsten von Leiningen. Und hier sagen wir dem Main Lebewohl, dem wir 3/4 von seiner Laufbahn gefolgt sind. An der äußeren Pforte unseres Frankenlandes entlassen wir ihn mit unseren Segenswünschen. Aus unseren traulichen Tälern, deren Liebling, deren Wohltäter, deren Stolz er war und die sich ihm zu Ehren mit 100 Schlössern und Städten und mit dem üppigen Kranz unendlicher Reben geschmückt hatten, zieht er hinaus in die Welt, seinem großen Freund zu. Getreulich bringt er ihm all die Wellen mit, die er unterwegs gesammelt hat, all seinen Reichtum, all seine Erfahrung, die Sagen, welche die Nymphen seiner Berge ihm zugeflüstert haben, die Lieder, die er erlauscht hat. Seine ganze sanfte und schöne Seele gießt er in die seinige aus. Zu seinem Verderben. Denn nach kurzer, glänzender Laufbahn wird er mit ihm im Sand versiegen. Papst Clemens XIV., der geistreiche Ganganelli, gab einem deutschen Fürsten im Vatikan Audienz. Herr Markgraf, sagte er nach Beendigung der Zeremonien, indem er dem Fürsten die Hand freundlich entgegenreichte, doppelt wert ist es mir, Sie in Rom zu sehen, da Sie ein zweiter August sind und einen Horaz in Ihren Staaten besitzen. Ich habe seine lieblichen Gesänge mit unendlichem Vergnügen gelesen und beklage nur, dass dies nicht in der Ursprache geschehen konnte und ich mich mit einer italienischen Übersetzung begnügen musste. Oh, sagen Sie, Prinz, wie lebt der vortreffliche Dichter? Vermutlich haben Sie ein Kapitol in Ihrer Hauptstadt und ihn dort krönen lassen. Der Markgraf aber wurde durch diese an ihn gerichteten Fragen des Heiligen Vaters ein wenig verdutzt und stand dem Oberhaupt der Kirche gegenüber gerade wie einer, der nicht weiß, was er antworten soll. Horaz, stammelte er endlich, Dichter, meine Staaten, Ansbach? Diese Audienz fand in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts statt, und als der Markgraf nach seiner Hauptstadt zurückkam, ließ er, zum Erstaunen der Ansbacher, den kleinen, unbedeutenden, kaum von ihnen gekannten, mehr als 50-jährigen Utz zu sich rufen und machte ihn zum Assessor. Utz zeigte von nun an, dass er nicht allein ein vortrefflicher Dichter, sondern auch ein vortrefflicher Geschäftsmann war. Der größere Teil des Tages gehörte nunmehr den Akten. Doch strebte er nach keiner höheren Stellung. Ein bescheidenes und geregeltes Leben war sein Element, und er blieb über 20 Jahre auf dem Posten, den ihm sein Landesherr huldvoll erteilt hatte. Im Jahre 1790 bekam er den Auftrag durch die Britin Lady Craven, des Fürsten Gemahlin oder Geliebte, ein Lied zu dichten, das bei einer großen Hasenjagd in Triesdorf von den Jägern mit Anstand gesungen werden dürfte. Da suchte Utz, man sagt mit widerstrebender Hand, seine silberne Harfe unter den Akten hervor, wo sie ein wenig staubig geworden war, und dichtete folgende Strophen. Unser Landesvater jagt, wie die Edlen pflegen. Doch des Volkes Seele zagt seines Fürsten wegen. Helfen will er jedem gern, keinen gern betrüben. Diesen guten, lieben Herrn, wer sollt ihn nicht lieben? Wenn diese Strophen in Italien übersetzt wurden und Ganganelli sie las, wir zweifeln, ob er den Sänger der Theodizee darin wiedererkannt haben würde. 6 Jahre später, der Markgraf hatte sein Land bereits an die Krone Preußens abgetreten, kam eines Morgens, es war am 12. Mai, ein großes Schreiben im Hause des Assessors Utz an. Dieses Schreiben enthielt ein königliches Patent, das ihn zum geheimen Justizrat und Landrichter in Ansbach ernannte. Freilich ein wenig spät, denn Utz war bereits 76 Jahre alt. Es ließe sich behaupten, zu spät, denn er lag soeben im Sterben. Man las ihm in der Eile das Patent noch vor, man bemühte sich, es ihm begreiflich zu machen und seiner fliehenden Seele den höheren Rang mit in den Himmel zu geben, aber sie hatte nur mehr wenig Empfänglichkeit für irdischen Glanz. Ein leises und ziemlich gleichgültiges »So« stahl sich über die Lippen des alten Dichters und neuen geheimen Justizrats. Sein ehrwürdiges, edles, einst so gedankenreiches Haupt neigte sich und er verschied. Da stehen wir im Hofgarten zu Ansbach und betrachten sein Denkmal, das ihm die anerkennende Nachwelt vor einigen Jahren hier errichtet hat. Es ist eine Säule, welche auf mehreren Stufen ruht und auf deren Spitze die kolossale Büste des Dichters, das Haupt mit Lorbeer bekrönt, zu schauen ist. Name, Lyra und Sternenkranz, die gewöhnlichen Embleme von derartigen Monumenten, schmücken die eine Seite des viereckigen Obelisken. Indem wir unser Auge daran weiden und den Blick in seiner freundlichen Umgebung umherstreifen lassen, fällt er linker Hand auf eine Gartenbank, vor der alle glücklichen Bilder des Lebens und der Erinnerung entweichen und das ganze Grauen eines fürchterlichen Rätsels mit eiskaltem Todesatem an unsere Seele streift. Ein Steinhaufen liegt neben der Bank. Und hier war es, wo der Mörderstahl deine Brust erreichte und dein junges Leben traf. Lieber, armer, unglücklicher Häuser. Beispiellos Verfolgter, auch im Tode lassen sie dir keine Ruhe. Und da kein Messer dein Herz mehr erreichen kann, zerreißen sie deinen Ruf, deine Ehre. Ein Betrüger, ein Selbstmörder musstest du werden, um die Welt mit Maßregeln zu versöhnen, die entweder zu ohnmächtig waren, um den Schleier von deinem Schicksal zu ziehen, oder es nicht wollten. Beides ist gleich furchtbar. Und du, Brite, der sich des Knaben mit verdächtiger Freundschaft annahm, um ihn im Tod zu verunglimpfen, und du, Ritter von Lang auf deinem Turm, der du zuerst den Pfeil giftiger Anschuldigung gegen seine ermordete und wehrlose Brust schleudertest, es wäre edler und ritterlicher gewesen, ihr hättet es nicht getan. Italien hat nichts mehr voraus vor Deutschland, und seine apenninischen Banditen sagen, erbleichen vor Hausers Geschichte. Hausers geistlicher Freund und Seelsorger, Herr Pfarrer Fuhrmann, hat die Geschichte seiner letzten Stunden geschrieben und uns den Sterbenden in seinem Schmerz, in seiner kindlichen Angst, aber auch in seiner frommen Ergebung gezeigt. Und dennoch war der arme Knabe ein Betrüger und ein solcher obendrein, der seine fürchterliche Komödie, sein ungeheures Spiel im Angesicht des Todes und am Rand des offenen Grabes noch fortsetzte. Und zu welchem Zweck? Zu keinem. Er, der ein Jüngling war mit allen Tugenden und Fehlern eines Kindes, er lag da, die tödliche Wunde in der Brust. Er fühlte sein Ende und hatte die schreckliche Konsequenz, die man dem ergrauten Bösewicht nicht zutrauen würde, zu sterben, ohne seinem freundlichen und gütigen Tröster ein Bekenntnis seiner Schuld mit seinem letzten Atemzug zu geben? Das glaubt man? Das nimmt man an, zum Trotz aller psychologischen und menschlichen Gesetze. Ach, und so viele glauben es und nehmen es an. Und das Unbegreifliche dabei lässt sich nur aus dem Fluch erklären, der das Dasein des Unglücklichen umschwebte. Er ruht auf dem Kirchhof St. Johannes unter einem einfachen, recht hübschen Denkmal, das 3 junge Bäume beschatten. In allem Übrigen zeigt sich Ansbach als eine freundliche, wohlgebaute Stadt mittlerer Größe, in der, wie in Bayreuth, überall die Spuren der ehemaligen Residenz hervortreten. Es ist gegenwärtig die Hauptstadt von Mittelfranken, während es früher die des Rezat-Kreises war. Das Residenzschloss des Markgrafen, jetzt Sitz der königlichen Regierung und noch verschiedener verwandter Behörden, ist groß und ansehnlich im italienischen Geschmack erbaut. Kirchen sehen wir auch, aber weit entfernt von der Pracht derer, die wir erst unlängst in Würzburg bewunderten. Das katholische Element hat aufgehört. Nur der Main innerhalb seiner Weinberge liebt es, Messegeläut zu hören und das Schimmern buntfarbiger Prozessionen in seinen Wellen zu spiegeln. Die Rezat ist protestantisch und ohne Weinberge und eine Beschützerin des Hopfenbaus. Ansbach hat 3 protestantische Kirchen, von denen die zu St. Gumbertus die bedeutendste sein mag, eine katholische ohne Turm und Glocken und eine Synagoge. Das im Jahre 1737 eingeweihte Gymnasium Illustre Carolo Alexandrinum ist die erste der hiesigen Erziehungsanstalten. Es fehlt außerdem an keinem der Institute, welche zum Wohl und zur Ehre einer ansehnlichen Stadt gereichen. Der Eindruck, den Ansbach auf den Fremden hervorbringt, der es zum ersten Mal betritt, ist durchaus vorteilhaft. Die angenehmen Eingänge in seine munter belebten Straßen, das Stattliche der Häuser und jener geräuschvolle Glanz, den eine starke Garnison um sich zu verbreiten pflegt, gefallen selbst einem verwöhnten Auge. Ist die Stadt heiter und freundlich, so sind es auch ihre Umgebungen. Ein Spaziergang nach dem Drechslerischen Garten und dem Turm des Ritters von Lang in dessen Nähe gewährt uns von mäßigen Höhen einen Anblick über die Stadt, der sehr ansprechend ist. Die gotischen Türme der Gumbertuskirche dienen ihr zur besonderen Zierde. Dennoch haben diese Türme nichts Erhabenes, nichts, was ihnen erlaubte, sich mit den Domen von Würzburg und Bamberg ins Parallele zu stellen. Sie sind vielmehr niedrig, gedrückt, nachgemacht und scheinen neueren Ursprungs, und zwar aus einer Zeit, welche die Erhabenheit des reinen gotischen Stils nicht verstand. Desto besser versteht Madame Kober, die freundliche Wirtin im Gasthof zur Krone, für ihre Gäste in jedem Stil zu sorgen. Etwa 3 Stunden südlich von Ansbach, auf der Straße nach Günzenhausen, führt diese durch ein seltsames, parkartiges Revier, das mit einer unermesslichen Ringmauer umschlossen ist. Langgestreckte, niedere Gebäude zeigen sich innerhalb dieser weiten Umgrenzung, Gärten, Felder, Wälder, Höfe. Es ist das berühmte Triesdorf, das Lustschloss des Markgrafen, wo die Hasenjagd gehalten wurde, auf die Utz seine letzte Ode dichtete. Wir versetzen uns von Ansbach abermals in eine moderne, heitere und freundliche Stadt und abermals in eine ehemals markgräfliche Residenz nach Erlangen. In einer sandigen und waldigen Ebene, die nur nördlich und östlich von Anhöhen umgrenzt wird, unweit der Mündung des Schwabachflüsschens in die Regnitz, liegt Erlangen mit seinen 2 oder 3 Türmen und seinen wohlgebauten reinlichen Straßen. Einst wurde diese Stadt, da sie noch bedeutend kleiner war, die Zuflucht französischer Glaubensgenossen, welche Ludwigs des 14. Fanatismus aus ihrem Vaterland vertrieb. Ein neuer Stadtteil wurde eigens für sie angelegt und sie brachten dafür zum Dank Industrie mit und bereicherten den Staat mit fleißigen, geschickt und wohlhabenden Bürgern, während Ludwig von Frankreich Tausende der Seinigen in den Dragonaden schlachten ließ. Dergleichen wohltätige Erinnerungen entschädigen einigermaßen für den Mangel an Poesie, der einer flachen, sandigen, protestantischen Gegend fehlt. Markgraf Friedrich verlegte im Jahre 1743 eine von ihm gestiftete Universität von Bayreuth nach Erlangen und später wurden noch eine Ritterakademie und ein lateinisches Gymnasium hier gegründet. Das schöne Schloss am Markt mit dem Garten ließ die Markgräfin Elisabeth Sophia im Jahre 1700 aufbauen. Verwitterte Statuen von Sandstein zu Ross und zu Fuß, alte, kunstreich gearbeitete Wasserbecken mit einem ganzen Volk von Nereiden und Tritonen fallen dem Wanderer im Garten auf und erinnern an Allonge-Perücken, Reifröcke und Markgräfinnen, die alle nicht mehr sind. Die Zeiten haben sich geändert Und gewiss ist es, dass der Landesherr, in dessen Staaten Erlangen liegt, nicht erst in Rom vom Heiligen Vater auf dessen bedeutendste Bewohner aufmerksam gemacht worden sein wird, wie es einst dem Markgrafen Alexander mit seinem armen Utz erging. König Ludwig, selbst Dichter, kennt seine Geister besser und weiß sie zu schätzen. Erlangen ist nicht mehr die Residenz eines Markgrafen, aber die Friedrich Rückerts. Die Straße, welche von hier aus südlich führt, zeigt sich mit regerem Verkehr belebt, als wir es seit längerer Zeit sahen. Posten, Landkutschen und Fuhrwerke aller Art rollen hin und her und bringen Abwechslung in eine ziemlich öde und einförmige Gegend, welche, der Mark Brandenburg nicht unähnlich, aus Sandboden und Kiefernwald besteht. Aber über die Spitzen dieses Waldes, schon von Ferne her, ragt es wie Zinnen, Türme, Kuppeln steigen empor und eine große Stadt verkündigt ihre Nähe. Stolz von Deutschland, Krone von Franken, Wohnhaus der Künste, edles Nürnberg, du zeigst dich. Zahllos sind die Ehrennamen und Titel, womit die Chroniken aller Jahrhunderte dich belegen. Aber du hast sie sämtlich verdient. Jetzt bist du eine bayerische Kreisstadt wie so viele andere, aber du warst einst mehr, und es gibt auch Könige, die ihre Kronen verloren. Der Stempel der Selbstständigkeit schmückt deine hohe Stirn noch, und von deiner Burg und von deinen Türmen weht es noch wie Reichsfreiheit herab. Lieblingstochter der Cäsaren, wir grüßen dich. Es heißt, dass einst Venedig, die stolze, die Völkerbeherrschende, deine Freundin und Schwester gewesen sei, und man glaubt es, wenn man dich sieht. Ihr wart zu gleicher Zeit jung und schön und verführerisch, nur mit dem Unterschied, dass sie es war wie ein italienisches Weib und du wie ein deutsches. Du spannst dein schneeweißes Linnen selbst im Gemach, das von fürstlicher Lieblichkeit duftete. Du webtest deine reichen Gewänder unter dem Gesang selbst gedichteter Lieder und maltest mit kunstreicher Hand keusche Gebilde auf die Leinwand. Sie buhlte mit allen Meeren. Perlen, Schätze und Königreiche mussten ihr dieselben zu Füßen legen, und sie salbte ihre üppigen Locken mit dem Rosenöl des Morgenlandes. Deutschland erkräftigte sich an dem Anblick deiner Tugenden, o Nürnberg. Aber ein wollüstiges Leben ging durch die Nerven von Europa bei dem Namen Venedig. Da streckte, ihr beide wart nicht mehr in der Blüte der Jahre, der junge Sprössling der Revolution, der Soldat des Jahrhunderts, seine Hand aus, und die Grundpfeiler der Prokuratia begannen zu wanken. Der adriatische Löwe auf seiner Säule schüttelte Todesahnen seine marmornen Mähnen, und Venedig nahm seine Kronen vom Haupt. Es beugte sich tief, tief und küsste die Hand, die es in Fesseln schlug. Und auch dir, edle Reichsstadt, ging es nicht besser. Als der Vogel im Wappen deiner alten Tore den Todespfeil empfing, war es ein Adler, ein König der Lüfte, welcher verblutete. Aber wie nennt man das Geflügel, das mit ihm starb und dessen Fittiche die Reichsfreiheiten von Iphofen, Windsheim, Schweinfurt und anderen beschirmten? Viele Bücher sind über Nürnberg geschrieben worden, und mit tausend verschiedenen Anklängen lebt sein Name im Herzen des deutschen Volkes. Das Kind lächelt selig zu Weihnachten, wenn ihm die Hoffnung aufgeht, Nürnberger Lebkuchen und Nürnberger Spielzeug als Christgeschenk zu erhalten. Der Greis lächelt in süßen Erinnerungen der alten Zeit und der alten, ehrwürdigen, städtischen Sitten bei Nürnbergs Namen. Und der Mann der Gegenwart freut sich, dass doch Nürnberg wie immer das Musterbild des Gewerbefleißes und entweder selbst neue, nützliche Erfindungen macht oder die Fremden rasch mit lebendigem Geiste aufnimmt und zuerst unter allen deutschen Städten seinen alten, staunenden Mauern den wunderbaren Wagenzug zeigte, der auf eisernen Linien rollt und von einem Elementargeist gezogen wird. Tausend Abbildungen haben die Ansicht Nürnbergs durch die ganze Welt getragen. Und sie weitläufig beschreiben zu wollen, würde überflüssig sein. Nürnberg nimmt sich von allen Seiten stattlich und edel aus. Und sein Umfang ist bedeutend. Es liegt, wie bereits gesagt, in einer ebenen, sandigen, aber wohlkultivierten Gegend an beiden Seiten der Pegnitz. Und doppelte Mauern, Türme und Gräben beschützen seine Eingänge. Nicht zu langen, breiten und regelmäßigen Straßen führen diese, Nürnbergstraßen sind unregelmäßig, winklig, aber altertümlich, von großen, vielstöckigen, mit gotischen Altanen verzierten Häusern gebildet, stattlich, ehrwürdig, niemals kleinlich. Königs-, Ludwigs-, Karolinen- und Burgstraße sind einige der vorzüglichsten. Unter den Plätzen zeichnen sich der große Marktplatz, der Maximiliansplatz, der Egidiplatz und noch mehrere andere aus. 7 steinerne Brücken verbinden die Ufer der Pegnitz innerhalb der Stadt. Und unter diesen befindet sich eine, die Fleischbrücke, die, nach dem Muster des Ponto Rialto in Venedig, mit einem kühnen Bogen den fast 100 Fuß breiten Fluss überspannt. Verschiedene Springbrunnen dienen zum Nutzen und zur Zierde. Das letztere, ganz besonders der sogenannte Schöne Brunnen auf dem Hauptmarktplatz, welcher eines der seltensten Denkmäler dieser Art ist. Er besteht in einer frei und leicht emporsteigenden Pyramide von einigen 60 Schuh Höhe, von der wundervollsten Arbeit. In Stein gehauene Bildsäulen schmücken schön geordnet seine gotischen Pilaster, die sich in 3 Absätzen oben in einer prächtigen Spitze vereinen. Das Ganze ist ein Werk Schonhofers und stammt aus dem 15. Jahrhundert, der Idee und ersten Ausführung nach. Es bedürfte jedoch in neuerer Zeit einer gänzlichen Restauration, welche ihm unter des geschickten Reindl-Leitung und durch die Hände Nürnberger Künstler vollkommen nach Geist, Zeichnung und Ausführung des ursprünglichen Werkes zuteil wurde. Das Rathaus mit seinen Galerien, Treppen und Sälen, von denen viele al fresco gemalt sind, gehört, obgleich nicht gänzlich vollendet, zu den schönsten Deutschlands. Es ist im Stil der großen Paläste von Italien im Anfang des 17. Jahrhunderts von dem Baumeister Karl Holzschuher aufgeführt und der Sitz von Nürnbergs Geschichte, das Andenken seiner Blüte, seiner Größe. Auf diesen Treppen, deren Hallen seine Künstler geschmückt hatten, wandelten die strengen regierenden Senatoren, um deren Freundschaft Könige buhlten. In diesen Sälen hielten sie ihre Versammlungen und ihre merkwürdigen Feste. Hier war es, wo das große Bankett nach dem geschlossenen Exekutionsrezess des Westfälischen Friedens am 25. September 1649 stattfand, das wir im Anfang unserer Darstellungen erwähnten. Das treffliche Bild, das der Künstler Sandrart von diesem welthistorischen Gastmahl entwarf, befindet sich leider nicht in dem Saal, worin es stattfand, sondern auf der Burg. Wohl aber ist in dem Saal noch ein Augenzeuge des Festes zurückgeblieben, ein Anwesender, dessen Konterfei sich mit auf Sandrarts Gemälde befindet. Das Letztere zeigt ihn in einem der Fenster stehend, in voller Tätigkeit, einer Tätigkeit, welche vermutlich das Beifallsgeschrei von Tausenden erweckte. Jetzt freilich ist es still um ihn geworden. Es ist dies nämlich ein sitzender Löwe aus Holz, der einst vergoldet war und aus dessen Rachen, solange die versammelten Feldherren und Fürsten speisten, Strahlen von Wein auf das unten versammelte Volk herabsprangen.